Domradio. Das Thema.
Mehr als 1 Million Mitglieder haben sie, sowie rund 70.000 Ehren- und Hauptamtliche an über 700 Standorten. Der Malteser Hilfsdienst ist einer der größten sozialen Organisationen der Bundesrepublik und einer dieser Standorte ist auch das Erzbistum Köln. Die Kölner Malteser feiern in diesem Monat ihren 60. Geburtstag und wir nehmen das zum Anlass und schauen mal auf die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes im Erzbistum Köln. Das ist heute unser Domradio-Thema. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich, dass Sie zuhören. Den 60. Geburtstag feiert der Malteser Hilfsdienst im Erzbistum Köln diesen Monat und es macht natürlich wenig Sinn, über den Hilfsdienst zu sprechen, ohne über den Malteser Ritterorden zu sprechen, der hinter ihm steht. Über 900 Jahre ist er alt, 3500 Mitglieder hat der Orden und eine bewegte Geschichte. Der Sitz des Ordens ist übrigens in Rom und nicht, wie man denken würde, in Malta bei den Maltesern. Und mehr über die Geschichte des Malteserordens weiß Susanna Gutknecht.
Tuitio fidei et obsequium pauperum. Bezeugung des Glaubens und Hilfe dem Bedürftigen.
So lautet der Wahlspruch des Malteserordens. Der heißt mit vollem Namen eigentlich Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom heiligen Johannistür Jerusalem genannt, von Rhodos und von Malta. Gegründet wurde die Ordensgemeinschaft 1048 in Jerusalem. Sie benannte sich damals noch nach dem heiligen Johannes zu Jerusalem. Die Klostergemeinschaft betreute ein Hospital, in dem Pilger versorgt wurden, ganz gleich zu welcher Religion und Rasse sie gehörten. Nach der Vertreibung aus Palästina 1291 zog der Orden nach Zypern, danach nach Rhodos und schließlich 1530 nach Malta. Seitdem hat sich auch die Bezeichnung Malteserorden für den Johanniterorden eingebürgert. Napoleon vertrieb den Orden von der Insel Malta. Dieser hat dann seinen endgültigen Sitz in Rom gefunden. Weltweit hat der Orden etwa 13.500 Mitglieder. Die oberste Leitungsgewalt hat der auf Lebenszeit gewählte Großmeister. Dies ist zurzeit Fra Matthew Fasting. Die amtliche Sprache des Ordens ist Italienisch. Auch eine eigene Währung kann der Orden vorweisen, zudem eine eigene Briefmarke und ein eigenes Autokennzeichen. Und eine eigene Hymne. Ave Crux Alba, sei gegrüßt, Weißes Kreuz. »1953 ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Caritasverband der Malteser Hilfsdienst gegründet worden. Die katholische Hilfsorganisation hat übrigens eine evangelische Schwester«, erklärt Kai Vogelmann. Er ist Pressesprecher der Malteser in Nordrhein-Westfalen.
Im Zug der Reformation hat sich eben die Ballei Brandenburg vom katholischen Malteserorden abgespalten und eben den protestantischen Johanniterorden dann gebildet. Und die Johanniter sind ein Jahr älter als wir. 1952 hat der Johanniterorden eben die Johanniterunfallhilfe gebildet. Das Ordensemblem, das achtspitzige Kreuz, schmückt auch die Johanniterunfallhilfe, weist auch darauf hin, dass wir beide die gemeinsamen Wurzeln haben, eben den Johanniterorden, der in Jerusalem gegründet wurde.
Die Aufgaben des Malteser Hilfsdienstes sind zahlreich. So bietet der Hilfsdienst Lehrgänge im Bereich der Breitenausbildung an, zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse oder lebensrettende Sofortmaßnahmen. Außerdem gibt es einen Auslandsdienst, soziale Dienste, die Malteser Jugend und die Notfallvorsorge. Natürlich ist der Malteser Hilfsdienst auch bei Großveranstaltungen im Einsatz. So etwa beim Kölner Rosenmontagszug, bei Rockkonzerten oder auch dem Weltjugendtag vor 8 Jahren in Köln. Insgesamt 47.000 Ehrenamtliche und 22.500 hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten in Deutschland für den Malteser Hilfsdienst.
Und in Köln gibt es diesen Monat was zu feiern. Der Malteser Hilfsdienst im Erzbistum feiert seinen 60. Geburtstag. Susanna Gutknecht war das mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Malteserordens. 60 Jahre gibt es ihn schon, den Malteser Hilfsdienst im Erzbistum Köln. Diesen Monat wird das groß gefeiert hier im Bistum. Allerdings sind die Malteser im Erzbistum nicht nur im Erzbistum aktiv, sondern auch weit darüber hinaus. Es gibt nämlich den Malteser Auslandsdienst. Mehr darüber erfahren wir jetzt von ein paar Gästen, die ich ins Studio eingeladen habe. Matthias Hein und Johannes Sauerbier vom Auslandsdienst der Malteser. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Hallo.
Guten Tag.
Herr Hein, ich fange mal mit Ihnen direkt an. Sie sind Auslandsreferent beim Malteser Hilfsdienst. Ganz direkt gefragt, warum brauchen denn die Malteser im Erzbistum Köln als Hilfsdienst denn einen Auslandsdienst?
Das begründet sich letztendlich in unserem Prinzip eben Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Und die Bedürftigen hören eben nicht an der Landesgrenze auf. Und insofern sind wir auch fast von Anfang an im Ausland aktiv, in verschiedenen Ländern. Unseren Schwerpunkt vor allen Dingen hatten wir in den 80er Jahren, als der Ostblock zerfiel. Nichtsdestotrotz gab es vorher auch einige Einsätze, zum Beispiel Vietnam in den 60ern, wo auch der Herr Sauerbier sicher noch ein paar Worte zu sagen kann. Und wie gesagt, es ist unsere Motivation, da wo Not ist, zu helfen, und die ist eben überall.
Sie sind aber der Verband vom Bistum, das heißt jeder Bistumsverband, jeder Diözesanverband der Malteser hat seinen eigenen Auslandsdienst, verstehe ich das richtig?
Jeder Diözesanverband der Malteser, wir sind also nach Diözesen gegliedert, hat im Grunde einen Auslandsdienst. Und wir sind insgesamt koordiniert, also das heißt, die Auslandsdienste haben verschiedene Schwerpunkte und gesammelt wird das bei uns in der Bundeszentrale und entsprechend auch, wie gesagt, koordiniert.
Und der Auslandsdienst im Erzbistum Köln ist unter anderem zuständig für Albanien, das ist so einer der Hauptschwerpunkte. Was können Sie uns darüber erzählen, was machen die Malteser in Albanien? Sei noch dazu gesagt, Albanien, lange Zeit das einzige staatlich atheistische Land der Welt.
Genau. Also wir sind in Albanien als Malteser aus der Diözese Köln seit 1995 aktiv. Wir haben dort einen Malteserverband aufgebaut im Laufe der Jahre. Wir gehen jetzt nächstes Jahr in das 20. Jahr und haben entsprechend da eine Hilfsstruktur über die Jahre entwickelt, die eben den Menschen vor Ort möglichst eben hilfreich zur Seite stehen soll.
Wie sieht das aus? Was machen Sie da?
Wir haben verschiedene Projekte. Wir haben Projekte im sozialen Bereich. Das heißt, wir unterstützen Behinderte, wir unterstützen Kranke und wir haben ein großes Projekt mit Roma, die in der Vorstadt von der von uns betreuten Region Skotra leben. Und des Weiteren haben wir eben auch medizinische Dienste. Wir betreuen die Bevölkerung nördlich von Skotra. Das ist ein sehr großes Gebiet, sehr schwer zugänglich mit Geländefahrzeugen und bringen praktisch den Bewohnern dort die medizinische Hilfe dorthin, da die Mobilität sehr eingeschränkt ist und eben ansonsten in dieser Region gar keine medizinische Hilfe stattfinden würde.
Jetzt engagieren Sie sich aber zum Beispiel auch in so einer Krisenregion wie dem Südsudan. Wie sieht denn da Ihre Arbeit aus?
Im Südsudan haben wir gemeinsam mit der Bundeszentrale ein Projekt übernommen, eine Patenschaft für ein Teilprojekt. Und zwar ist es eine Leprakolonie in der Nähe von Rumbek. Das ist so in der Mitte des Landes. Und da sind wir eben als Malteser aus der Diözese Köln vorwiegend mit der Unterstützung und Ausbau dieser Leprakolonie befasst. Das heißt, wir unterstützen die Menschen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Zum Beispiel haben wir als letztes eine Getreidemühle dorthin gebracht, dass sie eben entsprechend sich selber auch versorgen können. Und wir haben die Landwirtschaft professionalisiert. Wir haben bestimmte Dinge in der Anleitung gegeben, dass eben die Menschen, die in dieser Kolonie leben, möglichst in der Lage sind, autark dann auch zu leben.
Vielen Dank erstmal. Kommen wir zu unserem zweiten Gast, Johannes Sauerbier. Sie sind selber in den verschiedenen Ländern aktiv und aktiv gewesen. Unter anderem seit über 20 Jahren für die Malteser in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Metugoje. Wo liegt das denn? Was ist das für eine Region?
Das liegt ungefähr 30 Kilometer, also in Bosnien-Herzegowina und circa 30 Kilometer von Mostar.
Und wie sieht das da aus? Was machen Sie da?
Da machen wir Sanitätsdienst. Da ist 1981 die Mutter Gottes vier Jugendlichen erschienen. Und seitdem ist da ein reger Anlauf von Pilgern aus der ganzen Welt. Also wir haben mal zusammengezählt, wir kommen so ungefähr auf 60 Nationen.
Das heißt, Sie betreuen dann quasi die Pilger, die da hinkommen?
Ja, wir betreuen die Pilger, die da hinkommen. Holen die unter Umständen vom Berg runter. Da gibt es den Erscheinungsberg und den Kreuzberg, der ziemlich steinig ist. Und vor allen Dingen, wenn es nass ist, ist das sehr rutschig.
Jetzt hat Ihr Kollege gerade schon Vietnam erlebt. Da können Sie auch was dazu sagen.
Ja, 1966 sind die Malteser im Landesinneren in Hoi An. Das ist in der Nähe von Da Nang in Vietnam. Haben da die Zivilbevölkerung betreut, sind von da aus dann in die Dispensarien gefahren. Wir hatten auch einen Arzt mit und haben da die Zivilbevölkerung versorgt.
Sind Sie denn jetzt auch noch in Vietnam tätig?
Die Malteser, die sind auch noch in Vietnam tätig, aber nur mit einheimischen Kräften.
Also wir haben gelernt, die Malteser im Erzbistum Köln sind nicht nur im Erzbistum aktiv, sondern in der ganzen Welt, in Albanien, in Vietnam, in Bosnien-Herzegowina und in vielen anderen Regionen. Bei uns im Studio waren Matthias Heiden und Johannes Sauerbier vom Malteser Auslandsdienst. Danke für Ihren Besuch. Es geht um die Malteser hier bei uns heute in Domradio das Thema. In Köln feiert der Malteser Hilfsdienst in diesem Monat seinen 60. Geburtstag. Und ein großer Teil der Malteser ist auch die Jugendarbeit. Und dazu haben wir jetzt ein paar Gäste im Studio. Lea Romada, Jugendreferentin der Malteser und Jugendseelsorger Marco Limberger. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Also bei Maltesern denke ich ja als erstes an Erste-Hilfe-Arbeit. Inwiefern spielt das denn eine Rolle bei den Jugendlichen, bei der Jugendarbeit?
Erste-Hilfe ist einer der vier großen Bestandteile, die wir als Malteser Jugend in unseren Gruppenstunden anbieten. Hinzu kommt, dass wir über Schulsanitätsdienste da einen besonderen Fokus drauf legen, auf die Erste Hilfe, also Kindern und Jugendlichen altersgerecht beizubringen, wie man in Notfällen Erste Hilfe leisten kann.
Das heißt, wie sieht das aus? Also Sie geben dann Kurse an Schulen oder wie machen Sie das?
Wenn es um die Schulsanitätsdienste geht, gehen wir an die Schulen, bieten dort in den Schulen Erste Hilfe Kurse an und Schüler, die sich dann weiter für diesen Bereich interessieren, werden weiter qualifiziert. Und ein zweiter Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausbildung findet natürlich in den Gruppenstunden der Malteser Jugend statt, also in den einzelnen Gliederungen.
Welche Rolle spielt denn die Jugendarbeit allgemein bei den Maltesern?
Die Jugendarbeit spielt eine große Rolle bei den Maltesern. Die Jugend ist zwar teilweise unabhängig, aber die Erwachsenen und die Jugendlichen ergänzen sich gut und unterstützen sich gegenseitig. Also das ist ein Geben und Nehmen.
Das ist dann aber nicht bloß Arbeit und Anstrengung, das sind auch viele Aktionen für junge Menschen, viele lustige, interessante, spannende Sachen. Was sind das denn? Was bieten Sie denn da an?
Das ist ganz unterschiedlich. Die Ortsgruppen bieten ja selber auch Aktionen für ihre Jugendlichen an, sei es, dass sie klettern gehen, dass sie auf Freizeiten fahren, dass sie auf Wallfahrten fahren oder auch Wallfahrten des Malteser Gesamtverbands begleiten, zum Beispiel nach Kevela. Und auf Diözesanebene, also wo wir aktiv sind, da ist das klassisch das Pfingstzeltlager jedes Jahr im Frühjahr und ein Gruppenausflugstag zum Beispiel.
Es spielt aber auch der soziale Aspekt bei Ihrer Arbeit, generell bei den Maltesern als auch bei der Jugendarbeit eine Rolle. Das heißt, Sie setzen sich gemeinsam mit den jungen Leuten für andere ein. Wie sieht das denn aus?
Ebenfalls ganz unterschiedlich. Das gestalten die Jugendlichen selbst. Es gibt Gruppierungen, die regelmäßig Sammelaktionen machen, um das dann am Flohmarkt zu verkaufen, das Geld zu spenden. So haben zum Beispiel die Kölner Malteser die Philippinen letztes Jahr unterstützt. Und ganz klassisch auch hier im Kölner Raum ist ja der Wohlfühlmorgen, in dem Obdachlose betreut und in einem schönen Café-ähnlichen Rahmen bedient werden. Und das unterstützt auch die Malteser Jugend, so als Beispiel.
Und wenn Sie mir als jungen Menschen jetzt schmackhaft machen wollen, mich bei den Maltesern zu engagieren, was würden Sie da sagen?
Ich würde sagen, Sie lernen Freunde fürs Leben kennen. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Jeder kann auf jeden bauen und man lernt sehr viele interessante Sachen und man macht sehr viele schöne, spannende Dinge.
Würde ich auch sagen. Das Schöne ist, dass man von allem ein bisschen hat. Es gibt Jugendverbände, die konzentrieren sich nur auf die Erste Hilfe oder nur auf Bildungsarbeit, nur auf soziales Engagement. Und in der Malteser Jugend kann man von allem ein bisschen machen. Wir sind einfach sehr facettenreich. Wir können für jeden was bieten.
Wie trete ich dann am einfachsten, am schnellsten mit Ihnen in Kontakt?
Entweder über die Ortsgliederungen, die es in jeder größeren Stadt und jedem größeren Kreis in der Diözese gibt, oder über die Diözesan-Geschäftsstelle oder über unsere Internetseite.
Oder weitere Informationen gibt es natürlich auch auf domradio.de. Da finden Sie alle Informationen zu unserer Sendung heute. Wir beschäftigen uns mit dem 60. Geburtstag des Malteser Hilfsdienstes in Köln. Im Studio sind unter anderem Lea Romada und Jugendseelsorger Marco Limberger, die uns jetzt über die Jugendarbeit erzählt haben. Danke für Ihren Besuch.
Gern geschehen.
Das Thema im Domradio über die Malteser, über 60 Jahre Malteser im Erzbistum Köln und über die Jugendarbeit der Malteser. Gerade eben haben wir schon über die Jugendarbeit gesprochen. Es macht natürlich wenig Sinn, über Jugend zu sprechen, wenn man nicht Jugend am Mikrofon hat. Und dazu habe ich jetzt Lukas Langel bei uns vor dem Mikrofon sitzen, selber Gruppenleiter bei der Malteser Jugend. Und du hast es gerade passend gesagt, du bist eigentlich auch bei den Maltesern aufgewachsen. Hallo, ich grüße dich.
Ja, ich bin bei den Maltesern jetzt schon seit vielen Jahren und mache selber eine Jugendgruppe.
Wie sieht das denn aus? Was sind da deine Aufgaben? Was machst du da?
Also wir treffen uns einmal in der Woche und machen ein Programm zusammen mit den Kindern und ja, machen Fußballspiele, Erste Hilfe, alles, was in den Maltesern wichtig ist.
Das sind dann verschiedene Projekte, die ihr dann da gemeinsam betreut, oder ist das wie so ein Verein, wo man sich einfach zu festen Zeiten trifft? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, man trifft sich zu festen Zeiten, einmal in der Woche, und wir versuchen über den Monat verteilt mal gemeinsam zu kochen, mal Erste Hilfe zu lernen und gemeinsame Spiel- und Spaß-Erlebnisse zu haben, und das ist so das Programm für den Monat.
Was steht da im Moment an? Also was habt ihr diese Woche gemacht?
Wir haben diese Woche Waffeln gemacht und Pfannkuchen. Das heißt, es wird auch einfach nur mal gekocht, eine Stunde lang. Und nächste Woche zum Beispiel ist Erste Hilfe dran.
Das heißt aber, ihr beschäftigt euch nicht nur mit euch selber, ihr setzt euch auch für andere ein, zum Beispiel bei der Ersten Hilfe.
Ja, also wir lernen in den Gruppenstunden Erste Hilfe, aber treffen uns dann in größeren Gruppen, um bei sozialen Einsätzen teilzunehmen.
Bist du denn schon mal an so einem Moment gekommen, wo du dir gedacht hast, jetzt kann ich das wirklich einsetzen, was ich bei den Maltesern gelernt habe?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man später mal Bewerbungsschreiben oder so schreibt, fühlt man sich sicherer. Wenn man irgendwo in der Stadt unterwegs ist, denkt man, okay, wenn jetzt hier was passiert, kann ich Erste Hilfe einsetzen. Und überhaupt vor Gruppen zu sprechen oder mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, wird leichter.
Also man kann sich für andere einsetzen, man kann Waffeln machen, das auch bei der Jugend der Malteser. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist man dann beim Gruppenleiter Lukas Langel, der bei uns heute im Studio war. Danke für deinen Besuch.
Bitte gerne.
Domradio, das Thema. In Deutschland hat jeder eine Krankenversicherung. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, denn es gibt über 500.000 Menschen in Deutschland, die keine haben. Sie können nicht einfach zum Arzt gehen und sich behandeln lassen. Das sind zum Beispiel Flüchtlinge aus armen Ländern, aber auch Deutsche, die keine Krankenversicherung haben. Für diese Menschen gibt es eine Anlaufstelle, die Malteser Migrantenmedizin. Der Arzt Dr. Herbert Breker ist mit seinem Team täglich hier im Einsatz. Ganz nach dem Motto, jeder hat ein Grundrecht auf ärztliche Behandlung. Und von diesem Recht machen die Betroffenen auch gerne Gebrauch.
Malteser Migrantenmedizin ist eine Anlaufstelle für Menschen, die keine Krankenversicherung haben, in eine Notfallsituation gekommen sind und vor Ort eben Ärzte finden, die sie behandeln.
Erklärt Isabel Freifrau von Wrede. Sie ist ehrenamtliche Projektleiterin der Malteser Migrantenmedizin in Köln. Jetzt ist ihr Team in 9 Räumen im St. Hildegardis Krankenhaus in Köln-Lindenthal untergebracht. Wie wichtig die Arbeit der Migrantenmedizin für viele ist, betont auch Joachim Kardinal Meissner.
Sie haben keinen Krankenschein, sie bringen keinen Versicherungsausweis mit und die liegen dann auf der Straße. Und die Malteser sind Gott sei Dank immer für die da, die keinen Fürsprecher, keinen Helfer, die keine Lobby haben. Und darum gehört ein Bischof in die Reihen derer, die sich um die kümmern.
Bereits 2009 erweiterte die Malteser Migrantenmedizin ihr Angebot mit einer Kindersprechstunde. Jetzt gibt es auch eine Zahnarztpraxis. Alle 5 Ärzte arbeiten hier ehrenamtlich. Sie möchten natürlich mit ihrer Praxis den medizinischen Ansprüchen von heute gerecht werden. Und das kostet viel Geld, sagt Isabella Freifrau von Wrede.
Die Impfstoffe zum Beispiel für Kinder kosten Geld, Vorsorgeuntersuchungen für Kinder, die wir anbieten. Dann auch, wenn schwerere Fälle kommen und Operationen notwendig sind, dann kostet das natürlich auch viel Geld. Medikamente, die wir kaufen müssen für die Patienten, weil sie eben nicht das Geld haben, das sich leisten zu können. Und ich rufe jeden auf, mitzumachen und mitzuhelfen.
Doch manchmal ist Geld nicht das einzige Problem. Angst, entdeckt zu werden, weil man illegal in Deutschland lebt, hindert viele zu kommen. Doch diese Angst ist unbegründet, denn die Ehrenamtlichen helfen allen Kranken und wahren ihre Anonymität. Kardinal Meissner freut sich, dass es die Migrantenmedizin auch weiterhin in Köln gibt.
Ja, ich kenne ja die Malteser mit ihrer Migrantenmedizin. Nur freue ich mich, dass die Malteser nicht sagen, es tut uns leid, wir müssen da den Laden zumachen, weil unsere Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen, sondern dass sie Raum gefunden haben und auch hier das Krankenhaus mitgeholfen hat, damit die bei uns anklopfen, auch wirklich Aufnahme, Heilung und Hilfe finden.
Die Kölner Sprechstunde der Malteser Migrantenmedizin unterstützt Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und keine Krankenversicherung haben. Ein Beitrag war das von Henriette Jedicke und Johannes Schröer. In Domradio das Thema reden wir heute über 60 Jahre Arbeit des Malteser Hilfsdienstes im Erzbistum Köln. Und hinter dem Malteser Hilfsdienst steht natürlich der Malteser Ritterorden. Und da stellen wir Ihnen jetzt einen waschechten Ritter vor. Der heißt Erich Prinz von Lobkowitz, hat auch den passenden Namen für einen Ritter, aber ansonsten erinnert wenig von seiner Erscheinung an das alte Bild der Herren in Rüstung, das wir im Kopf haben. Er ist Präsident der Deutschen Malteser Ritter oder wie es genau heißt, Präsident des Souveränen Ritter und Hospitalordens vom heiligen Johannes zu Jerusalem, genannt von Rhodos, genannt von Malta. Schwerer Name, den Präsidenten dieses Ordens hat Bernd Hagenkort getroffen und mit ihm über die Geschichte, die bewegte Geschichte des Ordens hinter dem Hilfsdienst gesprochen.
Man kennt den Hilfsdienst, man kennt die Krankenhäuser, dass dahinter aber ein Orden steckt, ist den wenigsten bekannt. Die Malteser sind der älteste der Krankenpflegeorden der Kirche. Hervorgegangen aus der Pilgerhilfe im Heiligen Land hat der Orden heute fast 16.000 Mitglieder, Ritter und Damen. In Deutschland sind es nicht ganz 700, in Österreich um die 250 Mitglieder.
Es ist ein unglaublich moderner Orden.
So Prinz Lobkowitz im Interview mit Radio Vatikan.
Entscheidend dabei ist, dass wir nie zu einem Klerikerorden geworden sind. Wir haben einzelne Kleriker, aber es ist immer ein Laienorden. Und zwar ein Laienorden, dessen Mitglieder auch schon im späten Mittelalter auch Verheiratete umfasste und auch Männer und Frauen umfasste.
Zu den Kuriositäten der Geschichte gehört es, dass der in der Reformation evangelisch gewordene Zweig, die Johanniter, den Orden nie verlassen hat.
Es ist ein evangelischer Zweig eines großen katholischen Ordens, so dass wir heute uns verstehen als zwei Teile eines Ordens. Und diese Ökumene, die basiert mehr auf familiären Bindungen und ähnlichem Denken. Theologische Fragen sparen wir aus. Wir tun uns da nicht über kirchliche Positionen hinwegsetzen, aber für das Helfen draußen in der Welt, international und in Deutschland, spielt das weniger eine Rolle wie die gemeinsame Geschichte und der gemeinsame Ethos.
Etwa 1 Milliarde Euro werden allein in Deutschland von den Werken des Ordens umgesetzt. Der Hilfsdienst ist das berühmteste dieser Werke. Daneben gibt es Gymnasien, Altersheime, Jugendeinrichtungen und vieles mehr. 20.000 Hauptamtliche und 50.000 Ehrenamtliche engagieren sich in diesen Einrichtungen.
Also von den deutschen Mitgliedern des Ordens sind 350, eigentlich alle, die in einem vertretbaren Alter sind, sind ehrenamtlich in den Werken unterwegs. Als Diözesanleiter beim Hilfsdienst, in den Kuratorien und Beiräten der Krankenhäuser, aber auch am Krankenbett. Also die Ordensmitglieder arbeiten gerne mit.
Der Zulauf zum Orden sei groß, man halte sich bei der Zulassung aber sehr bedeckt, so Lobkowitz. Überhaupt könne man gar nicht selbst eintreten, sondern müsse eingeladen werden. Das hänge mit dem Glamour-Faktor zusammen. Man wolle eben nicht, dass sich der Charakter des Ordens ändere. Man sei aber keineswegs ein Adelsclub, der heute unter sich bleiben wolle. Im Orden sei es nur noch ein Drittel der Mitglieder, das den alten Familien angehöre. Was bedeutet es, heute ein Ritter zu sein?
Wie kann ich unserem Herrn Jesus Christus dienen, indem ich den Armen, Kranken, Bedürftigen und jedem Menschen, der mir begegnet, als Repräsentanten Christus. Hier sitzt Christus vor mir. Wenn er bettelt, wenn er ein Geschwür hat, wenn er ein betrunkener Randalierer ist, diese Einstellung so einzuüben, dass sie einen nicht verlässt, auch wenn der Gegenüber echt unappetitlich ist. Das ist, glaube ich, was ich heute ritterlich nennen würde.
Es gibt sie noch, die Ritter im 21. Jahrhundert, zum Beispiel beim Malteserorden, dem über 900 Jahre alten Ritterorden hinter dem Malteser Hilfsdienst. Sie hören das Domradio mit der Sendung Das Thema. Wir beschäftigen uns mit dem 60. Geburtstag des Malteser Hilfsdienstes in Köln. Seit 60 Jahren engagiert er sich mit vielfältigen Projekten für die Menschen im Erzbistum. Und eines dieser Projekte möchten wir jetzt genauer vorstellen. Es ist so, dass 10-20% aller Schüler, geht man davon aus, die von der Schule gehen, nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Das ist ein Zustand, der geht eigentlich gar nicht. Das haben sich einige Leute gedacht, die sich ehrenamtlich für die Malteser engagieren und haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Satt und Schlau. Bei mir im Studio ist jetzt die Leiterin dieses Projekts, Karin Kleibold. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Also Satt und Schlau heißt das Ganze. Wie helfen Sie genau? Was machen Sie da mit den Schulkindern?
Also unser Projekt heißt vollständig Satt und Schlau. Kindermittagstisch mit Hausaufgabenbetreuung. Das gibt schon eine Idee, worum es sich handelt. Ich stelle Ihnen am besten kurz das Konzept vor, dann können sich die Hörer besser vorstellen, was wir tun.
Bitte.
Das Konzept besteht im Grunde so aus 5 Bausteinen. Erstens, wir arbeiten direkt mit den Grundschulen zusammen, mit den Grundschulen, auf die Kinder gehen, die uns brauchen könnten. Denn das Projekt richtet sich ausschließlich an Kinder aus sozial wirklich schwierigen Verhältnissen, Kinder, Grundschulkinder eben im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, die von zu Hause aus nicht genug Unterstützung bekommen können oder nicht bekommen. Also wir arbeiten mit den Grundschulen zusammen, die sagen uns, welche Kinder brauchen das. Wir haben grundsätzlich kleine Gruppen, kleine Betreuungsgruppen von maximal 10 Kindern. Wir betreuen mit 2 Erwachsenen mindestens. Das ist eine hauptamtliche und jeweils eine Ehrenamtlerin. Der Fokus liegt auf der Hausaufgabenbetreuung, auf der Lernhilfe. Das Mittagessen, das gibt's vorher, um einfach ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, so wie wir das mit unseren eigenen Kindern ja auch tun, wenn die nach Hause kommen. Und das Letzte, wir bemühen uns, bis jetzt ist das auch gelungen, wir bemühen uns, Räumlichkeiten in den 3,5 bis 4 Stunden, die wir betreuen, in diesen Stunden Räumlichkeiten zu benutzen, die es schon gibt, für die wir nichts zu bezahlen brauchen.
Das heißt, Sie gehen schlicht und einfach an die Schulen, geben den Kindern was zu essen und helfen denen bei den Mathe, Deutsch und Physik-Hausaufgaben.
Physik ist in der Grundschule selten vorhanden, aber ja, wir überlegen uns, wir kennen ja inzwischen die sogenannten sozialen Brennpunkte in Köln, am Rande von Köln, wenden uns innerhalb dieser Brennpunkte an die Schulen direkt und erkundigen uns eben, ob sie unsere Hilfe brauchen können. Und das war bei den ersten beiden Standorten so, dass wir auf die Schulen zugegangen sind und diese Schulen dann diese Ergänzung zu ihrem eigenen Nachmittagsprogramm, wir sind ja keine Konkurrenz, wir sind eine Ergänzung, auch gern angenommen haben. Bei dem dritten Standort kam die Schule schon direkt auf uns zu, weil sie von uns gehört hatte. Aber wir sind bis jetzt noch ein kleines Projekt. Es gibt gerade 3 Standorte und wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr vielleicht den 4. und möglicherweise Ende des Jahres auch den 5. eröffnen können.
Also an den Schulen kommt das gut an. Jetzt haben Sie das Ganze nicht hauptamtlich gemacht, sondern Sie haben das ehrenamtlich ins Leben gerufen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
Ich habe festgestellt, dass ich irgendwann ein bisschen mehr Zeit haben würde, hatte eine Idee, nämlich etwas mit kleinen Kindern zu tun, hatte eine gute Freundin, die bei den Maltesern sehr aktiv ist und die mich einfach auf die Schiene Malteser geschoben hat und gesagt hat, schau mal, ob du nicht unter dem Dach der Malteser so etwas in dieser Richtung hochziehen kannst. Und die Malteser selbst hatten auch schon ähnliche Ideen und so haben wir uns zum richtigen Zeitpunkt getroffen und so baue ich das langsam Stück für Stück auf mit mittlerweile 30 weiteren Ehrenamtlerinnen, die bereits mitmachen bei diesem Projekt und insofern bin das längst nicht mehr ich allein.
Wie jedes Projekt finanziert sich das größtenteils über Spenden. Wie kann ich Sie denn da am besten unterstützen?
Sie könnten natürlich einfach direkt etwas auf das unser Satt und Schlau-Konto bei den Maltesern überweisen. Zudem haben wir Ehrenamtlerinnen oder ein Teil der Ehrenamtlerinnen vor 1,5 Jahren auch noch einen unabhängigen Förderverein Satt und Schlau ins Leben gerufen, der sogar auch über eine Website verfügt. Wir brauchen natürlich immer Geld, denn wir können die Qualität des Projektes und auch das Eröffnen weiterer Standorte hängt natürlich auch einfach davon ab, wie viel Geld haben wir zur Verfügung. Also insofern sind wir da für jeden Euro dankbar.
Und weitere Informationen und auch den Link zu Ihrer Seite gibt es dann bei uns auf unserer Seite auf domradio.de. Satt und Schlau, das ist eines der vielfältigen Projekte, das in Zusammenarbeit mit den Maltesern Menschen fördert, in diesem Fall Schulkinder, die ein Essen bekommen und bei den Hausaufgaben unterstützt werden. Das Ganze wird geleitet von Karin Kleibold, die das Ganze ehrenamtlich macht und heute bei uns im Studio war. Ich danke Ihnen für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Wir reden über die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes und fragen uns jetzt, was passiert eigentlich mit unseren Spenden, wenn wir zum Beispiel an die Malteser spenden? Was passiert mit unserem Geld? Wir möchten Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, die Geschichte eines Kinderheims in Japan, die sehr anschaulich macht, wie die Spende an die Malteser Menschen hilft. Vor 3 Jahren wurde dieses Kinderheim für 50 Kinder aus sozial schwachen Familien vom Fukushima-Erdbeben komplett zerstört. Die katholische Ordensschwester Celina Maurer, die das Kinderheim leitet, bat damals bei den Maltesern um Hilfe. Im vergangenen Jahr wurde dann das Kinderheim dank der Hilfe der Malteser wieder eröffnet. Christine Seuss hat bei Schwester Celina angerufen und sich noch einmal alles erzählen lassen, auch wie es zur Zerstörung des Kinderheims kam.
Wir mussten evakuieren. Wir waren eine Woche in der Turnhalle und wussten in der Woche nicht, ob wir wieder ins Heim zurück können oder nicht. Erstmal in dieser Ungewissheit zu leben. Dann die Situation, wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser, in den ersten Tagen kein Gas, kein Kontakt nach draußen. Also alle Handys funktionierten nicht. Also wir waren wirklich von der Außenwelt abgeschnitten, kann man so sagen.
Die Kinder hätten mit Panik auf das schwere Beben reagiert. Wie in den Gesprächen danach deutlich wurde, hätten sich viele in dieser Situation erstmals mit Gedanken an den eigenen Tod konfrontieren müssen, erzählt Schwester Celina von den schweren Tagen. Auch der Kontakt mit den Familien sei sehr schwierig herzustellen gewesen.
Wir haben Kinder, die natürlich aus sozial schwachen Familien, aber wir haben auch ganz viele Kinder, die wegen Misshandlung bei uns sind. Und da ist natürlich der Kontakt mit den Eltern so oder so sehr, sehr spärlich. Wir haben circa 10 Tage gebraucht, um überhaupt feststellen zu können, geht es den Eltern gut, sind sie wohlauf, ist nichts Großartiges passiert und auch, dass die Eltern wussten, dem Kind geht's gut.
Trotzdem das Kinderheim schwere Schäden davongetragen hatte, mussten Betreuer und Kinder bald wieder in das Haus einziehen, da es keine Alternativen gab. Die Betreuer hätten in dieser Zeit den Kindern unermüdlich zur Seite gestanden und ihnen dabei geholfen, den Schock nach und nach zu überwinden. Hoffnung habe vor allem das rasche Anlaufen der Hilfen geschürt. Aus mehr als 20 Ländern sei Hilfe gekommen, aber auch für unsichtbare Hilfe in Form von Gebeten und Solidaritätsbekundungen sei sie sehr dankbar gewesen, so die Ordensschwester.
Gleich unmittelbar nach dem Erdbeben bekam ich einen Anruf aus Tokio von einem guten Bekannten und der fragte sofort, wie sieht es aus, brauchen Sie Hilfe? Und dann habe ich gesagt, also ich sage, es sieht hier katastrophal aus, wir brauchen Hilfe. Und wenige Tage später kam dann ein erster Anruf von Malteser International, sodass die über Telefon erstmal die ersten Eindrücke sammeln konnten. Dann habe ich mit denen Mailkontakt aufgenommen. Und Ende April kam dann die Koordinatorin von Malteser International, sodass das Ganze in Schwung kam, sage ich mal so. Dass das in 2 Jahren und 3 Monaten zur Vollendung gekommen ist, dieses Projekt, und dass die Kinder jetzt wirklich frohen Herzens in ein neues Kinderheim einziehen konnten, das ist wirklich der Erfolg vieler, vieler Menschen auf der ganzen Welt.
Die Kinder seien von Anfang an in die Planungen mit einbezogen worden, sodass das neue Haus auch möglichst weit ihren Vorstellungen entsprechen konnte, zeigt sich Schwester Celina zufrieden. Nach der langen Planungs- und Bauphase hätten sie enthusiastisch auf den neuen Bau reagiert. Die Kinder waren noch vor der offiziellen Eröffnung die ersten, die das Gebäude besichtigen durften und in einem anschließenden Gesprächskreis ihre Eindrücke schildern konnten.
Für viele ist das unheimlich spannend gewesen. Eines der Mädchen sagte, es kommt mir vor wie ein Schloss. Andere sagten, das ist so ein schöner Bau, ich habe noch nie sowas erlebt. Und das ist jetzt richtig konkret geworden, nachdem wir umgezogen sind. Und jetzt kriegt man so richtig mit, was das Ganze getragen hat. Nicht? Diese Freude, diese Hoffnung auf das neue Zuhause. Ich glaube, das ist bei vielen wirklich auf guten Boden gefallen und viele sind glücklich, dass sie jetzt in einer neuen Umgebung leben dürfen, wo sie auch ihre eigene Sphäre haben, wo sie aber auch gemeinsame Sphäre haben, wo sie gemeinsam essen können, wo sie sich gemeinsam unterhalten können, wo sie Fernsehen schauen können und so weiter.
Vor allem solle das neu erbaute Haus jedoch auch anderen Menschen in einer eventuellen nächsten Notlage offenstehen.
Eine Woche lang haben wir ja in der Turnhalle geharrt, haben dann von vielen Nachbarn auch erfahren, dass sie zum Beispiel 3 Tage im Auto verbracht haben, weil sie es im eigenen Haus nicht aushalten konnten, weil sie Angst hatten, dass die Decke zusammenbricht. Und die Situation, sich gegenseitig nicht helfen zu können, hat im Grunde genommen bei uns zu der Situation geführt, dass wir gesagt haben, so und jetzt erst recht, wenn wir schon neu bauen, dann auch auf Zukunft hin, wenn es nochmal zu einem großen Erdbeben kommt, dass wir auch anderen, vielleicht in der Nachbarschaft oder älteren Menschen, Schwangeren oder Frauen mit Kindern, wenigstens für einige Tage eine Bleibe geben können.
Dank der Malteser ist es seit einem Jahr wieder offen, das Kinderheim für 50 sozial schwache Kinder aus der Nähe von Fukushima. Ein Beitrag war das von Christine Seuss. Wir sprechen über den 60. Geburtstag des Malteser Hilfsdienstes im Erzbistum Köln. An dieser Stelle gehen wir nach Fulda und reden über kranke Kinder. Kranke Kinder im Krankenhaus, bei denen kommt schnell Langeweile auf. Die Freunde sind im Kindergarten oder in der Schule. Mama und Papa haben auch nicht immer Zeit. Aber das ist eine Situation, wo auch die Malteser helfen, dem Malteser im Erzbistum Fulda. Lisa Merz aus Künzell bei Fulda löst diese Probleme, denn 2 Stunden pro Woche geht sie mit dem Malteser Besuchsdienst in die Kinderklinik in Fulda und heitert da die kleinen Patienten auf.
Hallo, zu Clara möchte ich gerne. Hallo, ich bin Lisa von dem Malteser Kinderbesuchsdienst. Wie geht's dir denn heute?
Gut.
Schön. Was machen wir denn heute? Was schönes Spielen.
Ja.
Dann können wir gleich loslegen.
Okay.
Wenn die Freunde in der Schule sind und Papa und Mama auf der Arbeit, dann ist Lisa zur Stelle. Dank Lisas strahlendem Lächeln fühlt sich jedes Kind im Krankenhaus sofort ein bisschen besser. Und Lisa vertreibt den Kids die Langeweile, zum Beispiel im Spielezimmer auf der Station.
Domino, das kenne ich. Kennst du das?
König der Löwen, Domino, spiele ich gerne.
Super, dann spielen wir das jetzt zusammen.
Lisa spielt, malt, bastelt und tröstet die kleinen Patienten zum Beispiel, wenn die eine OP hinter sich haben. Oder sie redet mit den Kiddies über den Krankenhausalltag und das ganz ungezwungen.
Du Clara, was hat dir denn am besten geschmeckt hier im Krankenhaus?
Hähnchenschenkel.
Sein Lieblingsessen jetzt, gell?
Von mir aus kann ich jeden Tag Hähnchenschenkel essen.
Der Kinderbesuchsdienst in Fulda startete als Pilotprojekt so erfolgreich, dass er jetzt eine feste Einrichtung wird. Auch Professor Reinhold Repp, Leiter der Kinderklinik, ist begeistert von Lisas unermüdlichem Einsatz.
Für die Lisa ist nichts zu schwierig. Sie schafft das, dass die Kinder ganz glücklich sind.
Die 9-jährige Clara war 4 lange Wochen wegen hohen Fiebers im Krankenhaus. Über Besucher wie Lisa ist sie einfach nur happy.
Ich finde das einfach gut, dass die Lisa mich im Krankenhaus besuchen kommt.
Wer wie Lisa Merz in der Gastronomie arbeitet, weiß, Überstunden gehören zum Alltag dazu. Trotzdem freut sich Lisa auf ihre Besuche auf der Kinderstation.
Viele Leute fragen dann immer, warum macht ihr das? Warum machst du das ohne Geld? Aber sowas muss einfach aus dem Herzen kommen und wenn die Kinder lachen, also das ist für mich der schönste Lohn.
Der Malteser Besuchsdienst im Bistum Fulda. Ein Beitrag war das von Klaus Deppter. Domradio das Thema. Wir haben uns 2 Stunden lang mit dem Malteser Hilfsdienst im Erzbistum Köln beschäftigt. Der feiert in diesem Monat seinen 60. Geburtstag. Wir haben auf die Arbeit des Hilfsdienstes geguckt, aber auch auf den Ritterorden. Wenn Sie die Beiträge und Gespräche dieser Sendung nochmal nachhören möchten, dann können Sie das im Internet auf unserer Seite www.domradio.de. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.